Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag am Internationalen Murmeltiertag.
There is no shadow to be cast. An early spring is my forecast.
Kein Schatten in Sicht, Prognose, früher Frühling. Und dafür zerren jedes Jahr am 2. Februar in Punxsutawney in Pennsylvania alte, überwiegend weiße Männer mit Zylinder ein Murmeltier aus einem Winterschlaf, um zu erfahren, wann der Winter zu Ende ist. Geht sich ja auch anders, trotz Hollywood-Films. Was erfahren Sie bei uns in den kommenden 24 Minuten? Warum in den USA über Shakespeare in der Schule gestritten wird? Warum gestreamtes Theater mehr als das Abfilmen von Stücken ist? Und wo Kunst draußen, so der Titel unserer kleinen Reihe, ganz ungefährlich zu finden und zu sehen ist. Zunächst einmal geht es aber um das Kulturfestival Frankfurter Positionen, das alle zwei Jahre Theaterensembles, Musikerinnen und Künstler in die Stadt holt und das auch in diesem Jahr, in dem es sein 10. Jubiläum feiert, unter dem Titel Auslaufmodell Lehrstelle. Christian Gampert, zunächst mal, was wollen uns diese Worte sagen?
Festival meint, dass bestimmte gesellschaftliche Werte zum Auslaufmodell geworden sind. Also individuelle Freiheitsrechte, Toleranz, Gleichheit, Menschenwürde. Also das, was die Aufklärung einmal transportierte und diesen Leerstellen, die dadurch entstehen, auch die Parlamente sind ja ausgebremst weitgehend jetzt in der Pandemie, möchte man künstlerische Arbeit entgegensetzen als Alternative.
Wurden dazu zur Eröffnung, die Sie verfolgt haben, programmatische Erklärungen abgegeben?
Ja, wie das dann so immer ist bei Eröffnungen. Ina Hartwig und die Kulturdezernentin in Frankfurt und Hans-Dieter Lehmann, der ehemalige Präsident der Goethe-Gesellschaft, verwiesen auf den experimentellen Charakter des Festivals, auf das Crossover zwischen den Disziplinen, also Kunst, Musik, Tanz, Theater. Und die theoretische Reflexion, die da auch geleistet wird, die freie Szene spielt eine große Rolle. Da wies Anselm Weber, der Intendant des Schauspiels Frankfurt, nochmal darauf hin, dass die jetzt produzieren müssen, weil die davon leben, dass sie das dann spielen. Und das alles war halt nur digital zu sehen im leeren Bockenheimer Depot.
Es sind Dinge nicht zur Premiere gekommen, zum Beispiel eine neue Aufführung des Nature Theater of Oklahoma. Gar nichts davon zu sehen?
Na, ein bisschen was doch. Also man wollte so einen kleinen Sneak Preview machen. Im leeren Theater konnten wir mit den beiden Regisseuren Kelly Copper und Pavol Liska, heißt er, ist eigentlich Tscheche, aber lebt in Amerika natürlich, durch die Kulissen gehen. Sie wollen eine Western-Opera machen. Man konnte die Bühnenprospekte bewundern. Meer, Strand, Schloss, Urwald. Es scheint um Flucht und Migration zu gehen. Man sah ein Luftkissenboot für Migranten, einen Wal mit Stoßzahn. Also die Migranten sind gefährdet. Und viel Plastikmüll in Fischernetzen. Das Ganze endet dann offenbar im Urwald. Viele Geister spielen eine Rolle, Geisterpuppen, und man wolle Oldschool-Technology benutzen, sagte man.
Das klang jetzt nicht so ausschließlich begeistert. Herr Gampert, Geister, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, spielen auch bei einem anderen Werk des Nature Theater of Oklahoma eine Rolle, nämlich bei der filmischen Adaption von Elfriede Jelineks Die Kinder der Toten 2019.
Ja, man wollte ja nun doch was bieten und nicht nur Kindergeburtstag in den Kulissen. Man wollte einfach zeigen, wie diese Regisseure denn arbeiten. Und diese Adaption von Jelineks Die Kinder der Toten, die die beiden gemacht haben, das 2019 rausgekommen, der Film, zeigen ja doch sehr schön, dass hier der Heimatfilm in den Trash gezogen wird, in surrealen Trash. Heutige narzisstische, sexbesessene, brutale, traditionsbewusste einheimische Österreicher werden vorgeführt in der Alpenrose und auf der Straße und im Wald und in den Bergen. Und sie werden aber die Geister der Toten nicht los, der Juden nämlich, die sie umgebracht haben. Und bei Liska und Kopper kommen dann auch noch syrische Migranten dazu, die sich als syrische Lyriker ausgeben. Also das ist ein total makabres, ernstes Thema, das aber immer wieder mit ganz absurden Einsprengseln aufgeladen wird. Der Kaiser tritt auf, Mozart, laute Geräusche werden nach vorne gezogen, während es oft sonst wie ein Stummfilm ist mit Zwischentiteln, Blasmusik begleitet das Ganze. Und also man muss sagen, der Heimatfilm ist hier auf Super 8 Format einfach in eine ganz andere Form gezogen, die dem Roman von Jelinek durchaus nahe kommt, in diesem assoziativen und bösartigen. Jelinek hat ja im Grunde einen Splatter-Roman geschrieben und das ist auch ein Splatter-Movie. Und wenn das, was in Frankfurt zu sehen sein würde, so ähnlich wäre, würde ich mir das ziemlich gern angucken.
Na, dann warten wir es mal ab. Die Frankfurter Positionen finden statt, anders als sonst. Christian Gampert war das. Vielen Dank. Schon seit viel zu langer Zeit heißt die Alternative zu Live und Publikum nun schon Live oder Konserve und auf jeden Fall gestreamt. Vor allem Theater, die in der Corona-Zeit präsent bleiben wollen, gehen mit ihrem Angebot ins Internet. Das war schon beim ersten Lockdown so, damals mit viel Improvisation. Häufig wurden Archivaufnahmen gestreamt und Lesungen aus dem Homeoffice angeboten. Das ist manchmal heute noch der Fall. Viele Angebote haben sich aber auch gewandelt. Heute sind sie deutlich anspruchsvoller. Oliver Kranz mit einigen Beispielen.
Exil Backstage heißt eine Webserie des Berliner Ensembles, in der sich der Regisseur Luc Persewald zu Wort meldet.
Ich habe angefangen, 85, wie lange ist das her inzwischen? Oh Gott, 35 Jahre gucke ich mir suchende, scheiternde Schauspieler zu. Und ich denke, wie schade, dass man das nicht sehen kann.
Probenprozesse seien oft genauso spannend wie eine fertige Inszenierung, sagt Persewald. Und die Webserie gibt ihm recht. Sie zeigt in 15 Episoden, wie er mit Schauspielern des Berliner Ensembles an einer Adaption des Romans Exil von Leon Feuchtwanger arbeitet.
So schlecht es einem geht, immer noch sind viele da, die halten einen für reich und glücklich. So schlecht es einem geht, so schlecht es einem geht, immer noch sind viele da, die halten einen für reich und glücklich.
Wie können kleine Änderungen in der Betonung die Bedeutung eines Satzes verändern? Worum geht es meiner Figur? Worum geht es im Stück? Warum machen wir das überhaupt? Darüber wird bei den Proben diskutiert. Und auch in den Probenpausen.
Ich glaube, wir suchen eine Intimität, eine Nähe zum anderen Menschen. Und in der Anerkennung dieser Suche entsteht ein großer Kreis mit den Zuschauern, mit der Welt. Das ist, glaube ich, die Aufgabe der Kunst und meiner Meinung nach sicherlich des Theaters.
Man spürt, was Luc Persewald und dem Ensemble wichtig ist. Da wird nicht nur ein Text in verschiedenen Varianten durchgespielt, es stehen auch die ganz großen Sinnfragen im Raum. Ein Trend bei den Online-Angeboten der Theater ist es, dem Publikum einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Ein anderer die technische Perfektion. Viele Bühnen bieten perfekt geschnittene Filme an, aufgenommen mit vielen Kameras und exzellentem Ton.
Für mich ist ein Stream eine andere Interpretation der Aufführung. Und das sollte man genauso ernst nehmen, wie man eine Aufführung selber ernst nimmt.
Erklärt André Kraft, der Marketingchef der Komischen Oper. Eine Aufzeichnung ist für ihn nicht einfach nur ein Mitschnitt, sondern ein neues Werk, das auch einen Regisseur braucht. Oft mietet er externe Teams an. Das kostet, aber es sorgt auch dafür, dass die Oper im Gespräch bleibt. Gut produzierte Streams erreichen mitunter Klickzahlen im fünfstelligen Bereich. Ebenfalls große Resonanz finden Live-Events. Daher werden auch voraufgezeichnete Videos oft wie Livestreams präsentiert. Vorab werden Einführungsvorträge angeboten, im Anschluss Publikumsdiskussionen. Videokonferenzprogramme wie Zoom machen es möglich. Mitunter kann schon während der laufenden Vorstellung gechattet werden.
Über die Chatfunktion spürt man ja, dass da weitere 400 Leute im Netz sind und sich jetzt genau, auch wenn es eine Aufzeichnung ist, sich jetzt genau diesen Abend zu dieser gleichen Zeit anschauen. Und der Chat dient ja dann auch als Applaus oder als Kommentarfunktion. So, das heißt, man ist nicht alleine.
Erklärt Georg Scharek vom Theaterdiscounter Berlin. Er bereitet zurzeit eine Produktion mit parallel laufendem Chat vor. Gespielt werden soll live, sodass die Schauspieler auf eingehende Chatnachrichten reagieren können. Eine andere Online-Strategie verfolgt das Hebbel am Ufer in Berlin. Es sollen keine Aufführungen abgefilmt, sondern die digitalen Medien selbst zum Thema gemacht werden. Die Intendantin Annemie van Ackere verweist auf eine 24-Stunden-Performance der Gruppe Gob Squad. Show me a good time.
Das war alles live, wo die Spieler überall in die Stadt waren, aber auch nicht nur bei uns in Berlin, auch in Sheffield und noch in der Nähe von London. Und alle waren so verknüpft und haben gemeinsam a good time gesucht.
Das alte Gobsquad-Prinzip. Live-Aufnahmen der Außenwelt werden in eine Theateraufführung integriert, Kunst und Leben verschmelzen.
So eine Produktion zu machen mit unserem technischen Team, das war schon irre. die normal klassische Videotechnik machen, haben sich alle umgeschult, sind jetzt die Besten im Streaming, lernen dazu, was ist eigentlich Regie zu führen, was passiert, wenn wir zu spät anfangen. Das erste Mal haben wir da nichts gemacht, das ist furchtbar. Da sitzt du zu Hause und passiert nichts. Das wissen wir, da muss auch kommuniziert werden. Also es gibt eine Art auch Abenddienst eigentlich für die digitale Zuschauer.
Und auch Eintrittskarten hat das Hebbel am Ufer eingeführt. Was kostenlos angeboten wird, so Annemie van Ackere, werde meist weniger geschätzt.
Wenn wir jetzt nicht sofort unser Publikum sagen, es gibt nun mal Dinge, wofür man bezahlen muss, glaube ich, ist das für die Zukunft verloren.
Digitale Theaterangebote werden wichtig bleiben, auch wenn die Corona-Pandemie einmal vorüber ist. Davon ist Annemie van Ackere überzeugt. Für sie ist das Internet eine neue Spielstätte.
Na fein, gestreamtes Theater, Oliver Kranz berichtete. Apropos Theater, William Shakespeare, dessen Werke und Themen und Bezüge inzwischen rund 450 Jahre alt sind, gehört nicht nur nach wie vor zu den meistgespielten Theaterautoren, seine Dramen sind nach wie vor auch Pflichtlektüre in den Schulen. Und manche moderne Dramatikerin bleibt dabei auf der Strecke. In den USA regt sich dagegen nun massiver Protest, auch weil Schulbehörden Bücher mit aktuellen sozialkritischen Themen aus der Lebenswelt der heutigen SchülerInnen vom Lehrplan verbannt haben. Sie seien den jungen Menschen nicht zuzumuten, anders als Shakespeares Königsmetzeleien. Julia Kastein berichtet.
Das Jugendbuch Dear Martin von Nick Stone handelt von den Alltagsproblemen schwarzer Teenager in den USA. Rassismus, Polizeigewalt und die Gefahr, erschossen zu werden. Ein hochgelobter Bestseller. Aber nichts für die Jugendlichen im Landkreis Columbia in Georgia. Zu extrem fand die Schulbehörde und verbannte das Buch aus Bibliotheken und Klassenzimmern. Kein Einzelfall. In einem Schulbezirk in Texas durfte das preisgekrönte Jugendbuch The Hate You Give von Angie Thomas nicht unterrichtet werden. Auch darin geht es um Rassismus und Polizeigewalt. Die Englischlehrerin Lorena Hermann aus Austin, Texas, regt das auf.
It's not okay to read a book where a young person has a negative experience with the police.
Es ist also nicht okay, ein Buch über die negativen Erfahrungen eines Jugendlichen mit der Polizei zu lesen. Aber es ist okay, ein Buch über zwei junge Leute zu lesen, die sich verlieben und sich wegen dieser Liebe umbringen, die noch dazu aus diesen mörderischen Familien stammen. Das ist also angeblich besser. Also echt jetzt.
Come on now, come on.
Die Anspielung auf Shakespeares Romeo und Julia ist kein Zufall. Hermann, deren Familie aus der Dominikanischen Republik stammt, ist Mitbegründerin von Disrupt Texts. Die Initiative fordert eine Reform der Englischlehrpläne in den USA. Weniger Klassiker von weißen Männern und stattdessen mehr Vielfalt.
You can go through 4 years of high school in the United States without having read another playwright.
In den USA kann man 4 Jahre Highschool hinter sich bringen und keinen anderen Dramatiker gelesen haben und trotzdem als belesen gelten. Und diese Priorisierung von Shakespeare finde ich elitär und rassistisch. Oder wollen Sie mir ernsthaft erzählen, dass es seit dem 17. Jahrhundert keinen anderen Dramatiker gegeben hat, der es wert wäre, in der Schule gelesen zu werden?
In the United States canon of high school? Come on now.
Das Rütteln an Shakespeares Sockel regt wiederum viele Konservative auf. Megan Cox-Gurdon beispielsweise, Kinderbuchkritikerin beim Wall Street Journal.
What they appear to be doing is attempting to
Was diese Leute machen, ist, aktiv bestimmte Werke zu delegitimieren, die nicht in ihre politisch korrekten Erwartungen passen. Sie betreiben eine Art kulturellen Vandalismus. Das Argument, dass die Werke längst verstorbener weißer Männer für Kinder mit anderem kulturellen Hintergrund vielleicht nicht so relevant und zugänglich sind, weist Gurdon vehement zurück.
To claim that non-white children are incapable
zu behaupten, dass nicht weiße Kinder nicht in der Lage wären, Shakespeare oder Homer zu schätzen, ist empörend, es ist rassistisch. Da tut man ja so, als ob diese Kinder weniger menschlich wären. Das ist total verkehrt. Der Streit um die Schulliteratur ist nicht neu. Wegen Antisemitismus landete beispielsweise Shakespeares Kaufmann von Venedig immer mal wieder auf dem Index verschiedener US-Schulbehörden. Aber derzeit trifft es vor allem die Bücher von zeitgenössischen Autoren, die aktuelle Themen aufgreifen. In Columbia, Georgia wurde auch ein Buch aus der Perspektive eines autistischen Kindes und ein Antikriegsroman verboten. Zensur ist der völlig falsche Weg, sagt Emily Kirkpatrick vom National Council of English Teachers, dem amerikanischen Englischlehrerverband mit gut 25.000 Mitgliedern.
This is not an either or. It's the best.
Hier geht es nicht um entweder oder, sondern um die beste Wahl, um ein bestimmtes Thema und Konzept zu unterrichten. Literatur wird doch nicht mit einem einzigen Buch unterrichtet, sondern in einem möglichst weiten Spektrum. Allein schon die Idee, irgendwas zu verbannen oder zu zensieren, ist einfach verstörend.
Canceling out or censoring is just terribly disturbing.
Ihr Verband hat inzwischen sogar eine Hotline eingerichtet für Lehrer, denen der Unterricht mit bestimmten Büchern verboten werden soll. Auch Lorena Hammann von Disrupt Texts betont, dass sie gar nichts verbieten will, nicht mal Shakespeare. Der sei ein toller Autor, den sie auch gerne gelesen hat, aber für sie eben nur einer von vielen.
Julia Kastein berichtete aus den USA. Während in Italien, Polen, Spanien die Museen wieder öffnen können, bleiben sie in Deutschland nach wie vor geschlossen. Offenbar vermutet jemand ganz plötzlich Überfallräume und Sonderzüge zu Kunsthallen und Museen. Kunst kann man aber auch draußen an der frischen Luft und ziemlich ungefährdet ansehen. Überall in Deutschland gibt es großartige oder zumindest bemerkenswerte Arbeiten, die vielleicht schon gar nicht mehr groß auffallen. Deshalb machen wir mit der losen Reihe Kunst draußen gelegentlich darauf aufmerksam und erzählen die Geschichte hinter der Kunst. Heute Anja Reinhardt.
Mehrere hundert Millionen Bilder entstehen pro Tag im Netz. Hochgeladen werden sie zum Beispiel auf Plattformen wie Instagram, die mehr als 1 Milliarde Nutzer hat. Bilder der Selbstdarstellung, Bilder von Landschaften, von Städten, aus dem Alltag. Die Beziehung zwischen Bild und Publikum hat sich in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich so grundlegend geändert wie nie zuvor. Die Frage, mit welchen Bildern man überhaupt mehr als die übliche Aufmerksamkeit einer Klicksekunde bekommt, ist nicht so einfach zu beantworten.
Was im Wesentlichen momentan alle bewegt, ist, dass sich das reale Leben in den digitalen Raum verschoben hat. Wir sitzen permanent vor einem quadratischen Bildschirm und sprechen mit einem digitalen Gegenüber. Was dabei aber interessant ist, ist natürlich, dass das Internet auch ein öffentlicher Raum ist. Das hat mich eigentlich von Beginn an interessiert. Wie kann man das Mediale öffentlich auch auf Plakaten darstellen, die im Stadtraum wiederum zu sehen sind?
Rosby Asmani ist Inhaber des Lehrstuhls Neue Medien und angewandte Grafik am Caspar-David-Friedrich-Institut der Universität Greifswald. Zusammen mit seinen Studierenden hat er eine Plakataktion in Düsseldorf gestartet, die seit Ende Januar im Stadtraum der Landeshauptstadt auf Litfaßsäulen zu sehen ist. Public Art, Litfaßsäule als Massenmedium. Dort, wo sonst Konzerte oder neue Alben angekündigt werden, ist zurzeit alles weiß. Die einzelnen Plakate der Studierenden kleben dort fast wie in einem White Cube. Nur das Publikum ist ein anderes, eben ein zufälliges. Julian Quentin, der zusammen mit C. Knack Tschaikowskaja eine Fotografie mit einer tanzenden Transgender-Person vor grauem Beton zeigt, versteht das als Möglichkeit.
Oft, wenn man in so klassischen Ausstellungsräumen ausstellt oder in Galerien oder so, dass man oft, ich sage jetzt mal, ein Publikum hat, was schon sehr woke ist und sowieso sich irgendwie mit ganz vielen Dingen schon beschäftigt hat. Und das sozusagen, wenn man im öffentlichen Raum ausstellt, dass man da nochmal ein ganz anderes Clash-Potenzial irgendwie vorfindet. Also man wird damit einfach konfrontiert, ganz egal, wie man die Welt gerade anschaut.
Das Clash-Potenzial haben die Fragen, die vor allem zwischen den Generationen Verwerfungen aufzeigen. Klima, Ernährung, Gender. Letzteres haben Quentin und Tschaikowskaja zum Thema gemacht. Ihre Fotografien waren vorher schon in einer Kölner Unterführung zu sehen und wurden dort zerstört.
Aber das zeigt ja auch, dass das eine Person ist, die sich sonst nie mit diesen Themen auseinandergesetzt hätte. Und wenn wir es geschafft haben, diese Person so sehr irgendwie aufzustacheln und so einen krassen Prozess irgendwie anzuregen, dass sie diese 9 Quadratmeter großen Plakate abgerissen hat, was ja richtig viel Arbeit ist erstmal, dann hoffen wir, dass damit halt zumindest irgendwas passiert sein könnte.
Die Plakataktion ist doppeldeutig auf gleich mehreren Ebenen. Die 150 Jahre alte Litfaßsäule, als Werbemedium eigentlich eine Antiquität, wird im entvölkerten Corona-Stadtraum als Blickfang reaktiviert. Die Motive der Bilder wiederum wirken mitunter wie abfotografiert, sind aber komplett digital entstanden. Wie im Fall von Paula Finsterbuschs Arbeiten Cliffhanger, die gummiartiges, gefaltetes Material in rosa oder schwebende Abgusstorsi in durchscheinenden Bonbonfarben zeigen.
Gerade mit der Fotogrammetrie, das sind Aufnahmen von mir gewesen. Die habe ich eben digital bearbeitet, so dass daraus wieder eine druckbare Datei wurde, ohne mich selbst überhaupt anzufassen. Also ich habe ein Abbild von mir, ohne mich bewegt haben zu müssen oder irgendwas getan haben müssen. Je länger ich mich damit beschäftige, desto klarer wird, dass die Grenzen immer mehr verschwimmen zwischen dem, was Natur ist und zwischen dem, was Technik ist.
Unser Verhältnis zur Natur ist zurzeit vor allem durch die Pandemie, aber auch schon vorher durch Klimawandel, Artensterben oder Massentierhaltung und Technikfortschritt grundlegend erschüttert. Die Plakatkunst hat sich schon immer spielerisch auf der Schwelle zwischen Werbung, Design und politischer Botschaft bewegt. Dass der öffentliche Raum zurzeit derart entschleunigt ist, dürfte die Aufmerksamkeit für dieses eher schnelle Medium deutlich erhöhen.
Kunst draußen auf Litfaßsäulen in Düsseldorf. Anja Reinhardt war für uns dort. Trotzdem wird der Wunsch nach Öffnungen immer lauter. Die Kulturmeldungen von und mit Susanne Lohrweg.
Ja, und zwar wird dieser auch jetzt in den Reihen der Deutschen Orchestervereinigung gefordert. Immerhin gibt es 130 Berufsorchester und fast 85% der Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Gerald Mertens, Sprecher der Vereinigung, hofft nun wie alle auf ein Ende der Pandemie. Bis dahin schlägt er aber kreative Lösungen vor, die von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort neu getroffen werden sollten.
Wenn man den Inzidenzwert mal nimmt, 50 als den einschlägigen, und das haben bisher die Virologen und auch die Politik getan, dann muss es eben heißen, wenn dieser Inzidenzwert im Landkreis X unterschritten wird oder Stadt Y, dann müssen Theaterveranstaltungen und Konzertveranstaltungen mit einer Platzkapazität von bis zu 50% wieder möglich sein. Natürlich unter Berücksichtigung der entsprechenden Belüftungs- und Abstandsregeln und auch mit Mund-Nasen-Schutz.
Gerald Mertens, Sprecher der Orchestervereinigung, zu den Möglichkeiten für die Öffnung von Kultureinrichtungen. Und wenn man dann beispielsweise wieder ins Deutsche Historische Museum in Berlin kann, dann gibt es dort demnächst 3 Fotoalben von Reisen durch ehemalige deutsche Kolonien zu sehen. Es sind Aufnahmen des Bankiers und Politikers Bernhard Dernburg. Als Staatssekretär bereiste er die Kolonien Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika und das ehemals britische Südafrika. Anhand der Fotoalben kann man hervorragend nun die deutsche Kolonialgeschichte studieren. Das Ölgemälde Geschwister des Expressionisten Erich Heckel wird man demnächst vorerst nicht mehr sehen können, da es sich um Raubgut handelt. Das Werk wird auf Anraten der Kommission für NS-Raubgut vom Land Baden-Württemberg den Erben des jüdischen Vorbesitzers zurückgegeben werden. Es gehörte bis 1934 dem jüdischen Historiker Max Fischer. Noch mehr Raubkunst findet ihren Weg auch zurück in die Hände der rechtmäßigen Besitzer, denn die Tochter des Kunsthändlers Douglas Latchford hat die auf 50 Millionen Dollar geschätzte Sammlung antiker Arbeiten der Roten Khmer zurückgegeben. Die Werke sollen größtenteils gestohlen worden sein und sind nun wieder in Kambodscha. Und jetzt werfen wir einen Blick zurück in vorpandemische Zeiten, aber keinen zornigen, sondern eher einen glamourösen. Dieter Kostlik, langjähriger Chef der Berlinale, hat seine Memoiren veröffentlicht. Und während die einen ihn für eine lebende Werbung fürs Kino halten, werfen seine Kritiker ihm eben zu viel Glamour, zu viel roter Teppichschaulaufen, zu viel Promis und zu wenig Filmkunst vor. Dabei, so sagt er heute im Deutschlandfunk, war er und vor allem auch das Festival in erster Linie immer eines, politisch engagiert.
Ich glaube, Kultur und auch kulturelle Events, wie man heute sagt, also Festivals, die müssen sich engagieren. Also das ist meine Auffassung. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man das als unpolitisch organisiert. So haben wir die Berlinale auch programmiert. Ich meine, wir haben uns gegen Zensur gewandt. Wir haben iranische Filmemacher eingeladen, die zensiert worden sind, chinesische Filmemacher. Wir haben für die Menschenrechte gekämpft, indem wir Filme gezeigt haben, wo Leute dafür gekämpft haben. Wir haben uns engagiert und das nenne ich politisch.
Ex-Berlinale-Chef Dieter Kostlik heute im Deutschlandfunk. Nach dem Ende von Corona rechnet er fest mit einem Kinoboom. Und das waren sie, die Kulturmeldungen.
Und das war auch Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Barbara Schmidt-Matern mit den Informationen am Abend. Ein Thema dann der Prozess gegen Alexei Nawalny. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.